die Kosten für den Vermieter natürlich in keinem Verhältnis zur Inflationsrate stehen. Das heißt, wir haben, um es mal einfach zu sagen, über das Portfolio in den letzten 3-4 Jahren 20% Indexierung bekommen. Das heißt, ich zahle 20% mehr Miete heute für die gleiche Fläche wie vor 3-4 Jahren. Dahinter ist gar nichts an Kostensteigerung, weil die eigentlichen Kostentreiber, die waren ja vor allem im Energiesektor zu sehen, rund um den Beginn des Krieges. Was mich halt erschreckt, ist die Unzugänglichkeit von manchen Gesprächspartnern zu dieser Diskussion. Und es gibt auch gute, ne? Manche sehen es auch ein. Und B, ich habe ein paar internationalen Freunden das mal geklagt, dieses Leid. Und da hat mir mancher gesagt, wieso ist das bei euch so? Bei uns, nehmen wir mal als Beispiel Griechenland, von dem wir alle mal denken, dass die ökonomisch so hinterm Mond leben. Der hat gesagt, es war sehr klar von Beginn an der Inflationsbeschleunigung 2022, dass die Regierung, das Wirtschaftsministerium gesagt hat, so ist das nicht gemeint. Mit der Indexklausel in Gewerbeverträgen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir stehen finanziell unter besonderer Beobachtung. Das sagt Dr. Joachim Kripp, CEO von Design Offices. Indexmieten seien, wie gerade im Intro gehört, ein Missverständnis, ein sehr gefährliches. In anderen Ländern schaue da die Politik ganz anders darauf und greife ein. Manche Vermieter zeigen sich in Gesprächen einsichtig. Design Offices sieht er in dieser Causa in einer Vorreiterrolle. Expansion erst einmal abgesagt. Joachim Kripp bekennt, die Auslastung ist nicht so gut. Er erklärt, warum das so ist und wo es Wartelisten gibt. Es geht um die Nachfrage. Vor allem von chinesischen Unternehmen zeigt sich Joachim Kripp angetan, von deren Plan und deren Wissen über den hiesigen Markt. Womit wir auch ganz schnell bei der Untervermietung sind, eine große und vor allem aggressive Konkurrenz. Natürlich muss es um die Bedeutung von Büros gehen. Dutzende Jahre waren sie Pflicht und Normalität, es gehörte einfach dazu. Jetzt stellt sich immer mehr die Frage, was will ich als Unternehmer von meinem Büro? Diese werden, so sieht es Joachim Kripp, kleiner, dafür besser werden. Er ist ein Meister der Rhetorik, Sätze glasklar und oft sehr hart. Das hier ist ein Podcast, der Krise zeigt, aber auch ein CEO und sein Team, das mit Ideen, Andersdenken, dem noch stärkeren Herausarbeiten des USPs Erfolge erzielt. Joachim Kripp ist ein Transformationsexperte. Er war tätig für KFC, für Wabiano, für Educho. Davon erzählt er ausführlich, sagt dazu, lustgesteuerte Karriereplanung. Also unbedingt bis zum Ende hören, es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit Joachim Kripp. Immobilieros Podcast heute bei strahlend schönem Wetter in der schönen Stadt Hamburg in einem Design Office. Und vollkommen überraschend sitzt mir der CEO von Design Offices, Dr. Joachim Kripp, gegenüber. Hallo.
Hallo, Yvette.
So, sehr, sehr schön, dass wir uns hier treffen. Wir können auch ein Fachgespräch über Kaffee führen, aber das wollen wir nicht.
Am Rande streifen wir es bestimmt. Genau. Büro ohne Kaffee versteht kein Mensch.
Genau, nee, gar nicht. Deshalb, Design Offices, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus, wirbt mit Flexibilität. Aber wie flexibel ist denn eigentlich ein Anbieter, der inzwischen ein Riese ist?
Wir sind mindestens mal 3 Dimensionen total flexibel. Was da hinter den Kulissen läuft, die Größe und damit auch die Inflexibilität, kriegen die Kunden nicht mit. Wir sind natürlich erstmal flexibel in der Vertragslaufzeit. Das ist, glaube ich, was jedem einfällt. Nach 3 Monaten beginnt bei uns sozusagen der Horizont. Die ersten 3 Monate, die braucht man schon. Danach kann man alles gestalten, wie man mag. Das zweite ist natürlich die Größenordnung. Das heißt, viele von unseren Kunden wachsen oder schrumpfen über die Zeit, je nachdem, was gebraucht wird. Manchmal gewinnt jemand ein Projekt dazu. Andere sagen, ich habe meine Verlagerung in eine andere Region oder ins andere Land. Kein Problem. Und das dritte ist dann wirklich die Lokalität. Wir haben knapp 50 Standorte in 15 Städten in Deutschland. Und wer da zwischen hin und her sich verlagern möchte, sind gerade Berater häufig, ist natürlich auch kein Problem.
Wenn man hier reinkommt, wird man von echten Leuten empfangen. Digitalisierung first ist es ja bei vielen. Da sind dann irgendwelche Avatare, Bildschirme, auf denen ich mich durchtatschen kann, bis ich irgendwann mal das gefunden habe. Design Offices sieht sich ja auch eher so als Hospitality-Firma, richtig?
Also, total.
Warum? Also ist das jetzt so ein USP oder ist das Überzeugung? Ist das Konzept? Was ist es denn?
Dreimal ja. Es ist tatsächlich, was wir mit Überzeugung tun. Und es machen nicht so viele andere. Vielleicht ist es deswegen auch ein USP. Ich glaube, dass es relativ naheliegend ist, weil wir auch aus der Meeting- und Event-Seite heraus viel Geschäft ziehen. Also bei uns ist so, wir haben ja Umsätze von weit über 100 Millionen und davon sind 3/4 Büro und 1/4 sind Meetings und Events. Und die sind sehr personalintensiv, weil natürlich jedes Mal gefragt werden darf, wie darf es denn gestellt werden, wann sind die Kaffeepausen, dann müssen diese Kaffeepausen auch gut aussehen und pünktlich da sein. Nachher muss wieder abgewaschen werden. Das ist viel Arbeit von Leuten, die wir auch in der Mehrheit, wir haben fast 500 Leute im Team, in der Mehrheit aus der Hotellerie rekrutiert haben. Und das ist von daher eine Sache, die wir nutzen können für jeden im Haus, auch die Office-Mieter. Es ist immer jemand da, der helfen möchte und auch helfen kann. Und das macht uns auch, ehrlich gesagt, sehr viel Spaß. Und vor dem Hintergrund ist es ein Konzept, von dem wir merken, dass es stark abfärbt auf die Office-Experience. Es macht einfach mehr Spaß und uns eben natürlich vorkommt.
Aber Personalkosten sind ja die Treiber in den Unternehmen. Aber das ist trotzdem so in Ordnung.
Es ist in Ordnung. Es ist natürlich eine Herausforderung in Zeiten von Personalknappheit, mehr als Personalkosten tatsächlich. Aber wir haben das ganz gut im Griff. Und zu anderen Kostentreibern kommen wir beide bestimmt noch im Gespräch, weil die Indexmieten mir mehr Sorgen machen als die Personalkosten.
Wie leicht findet man Personal gerade? Also bei Hospitality mit Nachtschichten und sowas, da arbeiten die doch bestimmt lieber hier.
Das ist tatsächlich unser Vorteil, dass die Arbeitszeiten bei uns besser sind. Es war immer schon so, dass wir der Hotellerie gegenüber vielleicht ein bisschen weniger Exotik bieten konnten, dafür bessere Arbeitszeiten. Und de facto auch einen Job, der mit einer weniger hierarchischen Umgebung auch ein bisschen mehr Entfaltungsmöglichkeiten bot. Und das ist heute noch so, das funktioniert. In Summe ist es nicht leicht. Wir haben natürlich auch eine Fluktuation im Team, das ist gar nicht ungewöhnlich. Ich kenne das aus der Gastronomie, in der ich viele Jahre war, da war es deutlich höher. Aber auch wir haben 20% Fluktuation im Team im Jahr, die nachbesetzt werden möchten. Und man muss schon sich bemühen und die Vorzüge herausstellen und dann kriegt man das auch hin.
Okay, vielleicht jetzt mal ganz kurz zum Einstieg nochmal. Was macht denn Design Offices so besonders? Wir haben jetzt Menschen, aber die Räume sind ja auch immer sehr, sieht ja hier, also wir sitzen hier in einem Zimmer, wir könnten hier auch so Kaminstimmung machen, aber so. Dafür ist es zu warm.
Hat mir heute mal nicht so in den Kram gepasst.
Ja. Ja.
Na, für uns ist ganz klar, wir sind sehr deutlich fokussiert auf das Teamerlebnis. Das heißt, wir sind nicht unbedingt der beste Lieferant von Einzelzimmern. Sondern wir sind ganz klar auf das Thema, die Menschen sollen zu uns kommen und sollen hier eine Inspiration erleben. Und das ist eine Sache, die man aus einer Mixtur ziehen kann. Das Wichtigste sind die Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Mitarbeiter. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite ist dann eben, Räumlichkeiten zu haben, die dazu passen. Sowohl von der Größe als auch von der Flexibilität. Wir sind tatsächlich in allen Größenordnungen unterwegs. Bei uns sind die Häuser auch deswegen relativ groß. Wir liegen schon im Schnitt bei über 5000 Quadratmetern, weil wir alles unter einem Dach haben. Eben auch vom kleinen Fokusraum bis hin zu einer Arena, wo man 250 Leute motivieren kann. Und das Zweite ist eben, das Mobiliar ist sehr, sehr flexibel. Bei uns kann man alles anfassen, alles verschieben, vieles kann man stapeln, vieles kann man auch kleiner machen. Wir denken immer wie eine Turnhalle. Man macht diese Seit-Tore auf und nimmt sich heraus, was man jetzt für diese Teamsituation braucht. Und das macht uns sehr besonders tatsächlich, weil wir das kombinieren mit Büros, die eben, lassen Sie mich so sagen, nicht so verspielt sind. Wir sind schon sehr seriös von dem, was wir machen. Wir gucken auch mehr auf großen Mittelstand und auf DAX als unsere Hauptkunden und mittlerweile sehr viel internationale Konzerne. Aber wir wollen sozusagen das Thema Praktikabilität, Leichtigkeit mit Seriosität verknüpfen. Und das braucht am Ende auch sehr professionelle Teams.
Wie funktioniert das logistisch? Weil hier auf der Etage, auf der wir jetzt hier sitzen, sind ja sehr viele Freiräume. Wenn da jetzt verschiedene Firmen sich da einmieten, das ist ja im normalen Büro, streiten sich die Kollegen ja auch mal.
Ja, das kommt nicht so oft vor. Wir haben ja auch noch eine Dachterrasse, auf die gehen wir beide nachher noch.
Ja.
Das heißt, wir haben genügend Auslauf. Das ist aber ein guter Punkt, weil es zeigt eigentlich so die Mechanik von Design Offices. Wir sind, was die Gemeinschaftsflächen angeht, sicherlich am oberen Ende der Großzügigkeit. Der ein oder andere Investor von mir hat auch schon von Ineffizienz gesprochen in dem Zusammenhang. Das stimmt auch ein bisschen. Wir haben im Zweifel große Pantries, breite Gänge, jede Menge Nischen, in die man sich entweder in kleinen Gruppen oder alleine zurückzieht, aber eben auch Dachterrassen, was uns das Allerliebste ist, oder Innenhöfe, um alleine über Mittag oder eben mittlerweile auch mit vielen Telefonaten draußen die Zeit zu verbringen. Also wer hier seinen Lieblingsplatz auf dieser Etage heute mal besetzt findet, findet den zweitliebsten Platz ganz schnell.
Ah, okay, gut. Jetzt haben wir ja schon über die Häuser gesprochen. 50 Standorte, 260.000 Quadratmeter, glaube ich, so ungefähr, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Auslastung liegt bei?
Nicht so gut. Wir sind natürlich mit allem dabei. Wir haben leere Häuser, also leere Häuser heißt zu leere Häuser, 30-40% nur, es sind ganz wenige. Wir haben auch Wartelistenhäuser.
Die Wartelistenhäuser zum
Beispiel? Ganz viel in München und auch in Berlin. Also unsere Hauptschwerpunkte sind München. Das Werksviertel zum Beispiel ist immer hoch nachgefragt. Aber
ist ja auch
eben
schön da.
Wunderbar. Und ist ja der Platz, wo die Menschen unbedingt sein wollen. Wir haben viele Kunden, die da aus der schwäbischen Provinz, sag ich mal, kommen. Aber für ein großes Digitalisierungs- oder Internationalisierungsprojekt neue Leute brauchen, die kriegt man dort. Ja, und dann kommen die halt für 12 Monate oder 18 Monate, nehmen sich eine Etage, ein Loft und machen dort dann sehr erfolgreich ihr Projekt. Und wir sind die Ersten, die Applaus spenden, wenn es zu Ende ist, erfolgreich. Und dann steht der Wechsel an. Ja, aber wir haben eben überall, auch in Berlin, in Top-Lagen, Leipziger Platz oder eben auch unter den Linden, das ist schon sehr, sehr gut nachgefragt und immer gut nachgefragt. Ob Pandemie oder nicht, ob Lockdown oder nicht. Das sind hochstabile Häuser, von denen haben wir zum Glück mehr als 2 Dutzend. Wir haben aber auch ein paar, die einfach schlecht liegen. Auch das ist kein besonders großes Geheimnis. Man spricht ungern drüber, aber selbst in München-Bogenhausen gibt es große Schwierigkeiten. Nicht nur für uns, es sind 3 Türme und alle 3 Türme sind aktiv in der Untervermietung. Und zwar nicht erfolgreich. Das heißt, manchmal gilt der alte Spruch Lage, Lage, Lage in großer Härte. Na, also in Summe sind wir aber so bei 3/4 Auslastung. Das ist nicht super, aber ein Portfolio-Thema eher als ein Konzept-Thema. Also wir haben da eher ein paar, die es runterreißen.
Okay, okay. Lage, Lage, Lage verbindet man auch sofort mit Miete, Miete, Miete.
Ja. Zu Recht.
Ja, also Top-Lage hier mit Dachterrasse und super schön. Kostet ja dann auch. Indexmietvertrag wurde vorhin schon mal ganz, ganz kurz gestriffen. Wenn die Häuser jetzt nicht so gut ausgelastet sind, werden die dann zum Beispiel abgestoßen, ist die erste Frage. Zweite Frage, zum Beispiel Frankfurt stehen ganz viele Bürotürme auch leer. Ist das eine Variante auch für Design-Offices, darüber nachzudenken? Aber wir machen erstmal die Mietverträge.
Mietverträge, ja. Großes Problem tatsächlich, weil wir dort einen Konstruktionsfehler haben, der juristisch völlig sattelfest ist. Das ist ganz klar. Wir haben es unterschrieben. Die ganze Branche hat es unterschrieben. Ich glaube, es ist ein echtes Missverständnis und mittlerweile ein gefährliches Missverständnis, weil die Kosten für den Vermieter natürlich in keinem Verhältnis zur Inflationsrate stehen. Das heißt, wir haben, um es mal einfach zu sagen, übers Portfolio in den letzten 3-4 Jahren 20% Indexierung bekommen. Das heißt, ich zahle 20% mehr Miete heute für die gleiche Fläche wie vor 3-4 Jahren. Dahinter ist gar nichts an Kostensteigerung, weil die eigentlichen Kostentreiber, die waren ja vor allem im Energiesektor zu sehen, rund um den Beginn des Krieges, die habe ich ja nochmal extra bezahlt, ne? Durch die Nebenkosten. Auch zu Recht. Das heißt, wir haben de facto, haben wir hier eine ganz klare Verschiebung von Profit, vom Mieter zum Vermieter. Und das ist eine Sache, die haben wir alle nicht mitgedacht. Da sind wir auch nicht ganz unschuldig. Die ganze Branche hat diesen Standard akzeptiert. Was mich halt erschreckt, ist die Unzugänglichkeit von manchen Gesprächspartnern zu dieser Diskussion. Aber B, und es gibt auch gute, ne? Manche sehen es auch ein. Und B, ich habe ein paar internationalen Freunden das mal geklagt, dieses Leid. Und da hat mir mancher gesagt, wieso ist das bei euch so? Bei uns, nehmen wir mal als Beispiel Griechenland, von dem wir alle mal denken, dass die ökonomisch so hinterm Mond leben. Der hat gesagt, es war sehr klar von Beginn an der Inflationsbeschleunigung 2022, dass die Regierung, das Wirtschaftsministerium gesagt hat, so ist das nicht gemeint mit der Indexklausel in Gewerbeverträgen. Wir werden, und das ist natürlich in Deutschland unpopulär, aber die haben gesagt, wir werden eingreifen und wir werden von Regierungsseite festlegen, was der Anpassungssatz maximal sein darf. Und das war, nachdem was ich gehört habe, 3% in der Spitze und die nächsten Jahre so zwischen 2 und 3%. Mit dem einfachen Argument, wenn diese externen Schocks, Ölpreis, Gaspreis, wenn die jetzt durchgereicht werden, ohne dass dahinter ja Kosten stehen, dann werden viele Mieter es nicht zahlen können und pleite gehen. Das wollen wir nicht. In der Situation befinden wir uns heute stärker als je. Die Einzelhandels, die Gastronomie und dann irgendwann auch die Büromieter, sie werden überfordert. Und für mich ist das ein Thema deswegen, weil das meine größte Kostenart ist. Bei weitem. Deswegen sagte ich, Personalkosten, ja, müssen wir managen. Aber Miete ist ungefähr viermal so viel.
Aber 20% ist ja jetzt auch schon eine ordentliche
schmerzhaft.
Größe. Das kann man jetzt aber auch nicht einfach auf die Miete umlegen. Nee.
Ich lache ja auch nicht den ganzen Tag. Na, es ist wirklich, für uns ist ein Riesenproblem. Es geht die Schere auseinander. Gerade auch jetzt in Zeiten, da kann jetzt niemand was für. Aber natürlich ist die Nachfrage, auf die kommen wir sicherlich auch noch nach Office, ist auch nicht gerade spitze. Das heißt, wir haben heute eine doppelte Quetschung. Die eine ist kostenseitig, haben wir eine enorme Dynamisierung drin in unserer größten Kostenart. Und wir haben auf der Nachfrageseite Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eigentlich eine Seitwärtsbewegung seit einem guten Jahr und kein Wachstum mehr auf bestehender Fläche. Wir kämpfen sozusagen immer wieder, es ist Flex Offices hier, die Kunden gehen raus und das ist in Ordnung. Wir kämpfen immer neu um die Nachvermietung. Und das war, früher war es anders, früher war die Kurve steigender. Ja, und das ist nach allem, was ich von den lieben Kolleginnen und Kollegen höre, im ganzen Markt so. Das heißt, wir haben auf der Nachfrageseite Druck, auf der Kostenseite zahlen wir viel mehr. Überwälzungsmechanik kommt an ihre Grenzen. Das heißt, wir stehen im Augenblick finanziell schon unter besonderer Beobachtung.
Da lächelt er. Was kann man aber dagegen tun? Das heißt, es wird darüber nachgedacht, dann Häuser, die jetzt, wie gerade besprochen, nicht so gut laufen, die werden geschlossen, die werden abgestoßen.
Wir können keine Häuser einfach schließen. Alle Häuser sind von uns, von der Mutter garantiert. Wir sind nicht die Amerikaner, die zwischendurch mal einzelne über die Klinge springen lassen. Bei uns ist alles eins, deswegen sprechen wir auch mit allen. Während wir beide hier uns treffen, sind wir mitten in den ersten Runden der Gespräche mit allen Vermietern auf die Brisanz dieser Thematik hinzuweisen und zu sagen, wir brauchen da schon nochmal eine Neujustierung der Mietzahlungen. Und das ist in jedem Haus ein bisschen anders, aber am Ende des Tages brauchen wir als Gesamtportfolio da sicherlich eine Gegensteuerung gegen diese doch sehr dynamische Entwicklung auf der Kostenseite.
Ich habe ja vorhin ganz kurz angesprochen, es gibt so Vermieter, die machen da überhaupt nicht mit. Das ist der Großteil, das ist nur ein kleiner Teil.
Man muss mit allen in Ruhe reden. Das ist neu, das Thema. Es gibt viele neue Themen dort. Und für jemanden, der sein Asset managt, war das, glaube ich, nie ein besonderes Augenmerk. Das war mehr oder weniger mitgenommen. Nur war es auch, glaube ich, nie kalkuliert. Und deswegen, ja, man trifft schon auf viele Vermieter, die in einem Gespräch dann irgendwann auch zumindest mal schmunzeln oder leicht mit den Augen zwinkern und zugeben, dass das natürlich Sonderrenditen sind, Überrenditen sind, die sie jetzt in den letzten 3 Jahren eingefahren haben. Ich gönne ja auch jedem seinen Spaß, solange wir auch noch genug Luft zum Spaß haben.
Was heißt das für die Expansion von Design Offices?
Wir expandieren im Augenblick gar nicht. Wir haben tatsächlich schon seit 3 Jahren die Expansion stark gedrosselt. Weil wir, das ist halt eine Sonderproblematik, wir haben während der Lockdown-Phasen 12 Häuser öffnen müssen.
Da weil die Verträge schon unterschrieben waren.
Ja, war lange vor, Jahre vor unterschrieben und dann ist es fertig geworden. Was ja auch eine Leistung ist, weil während der Lockdown-Phase haben die Baufirmen super arbeiten können in vielen Fällen. Und dann wurde es fertig und dann haben wir sie übernommen vertragsgemäß und das ist natürlich schwierig gewesen. Das hat keiner mitbekommen. Da haben sie eröffnet und keiner kam. Und das hat uns schon gebremst, weil wir dann sicherlich das Jahr 23 und auch noch Teile von 24 gebraucht haben, um Catch-up zu spielen und die Auslastung in dem bestehenden Portfolio, das stark gewachsen war, auf ein verträgliches Niveau zu bringen. Seitdem haben wir aus dem Grund heraus, aber auch aus dem Grund heraus, dass wir im Augenblick eben doch sehen, wie stark der Markt zurückhaltend ist für Offices, zu sagen, lass uns mal fokussieren auf die Profitabilisierung und das höre ich hier, optimale Aussteuern unseres großen Bestands. Mhm. Also im Augenblick wachsen wir, wenn wir in aktiven Gesprächen sind, nur in 2 Richtungen. Die eine ist, wir vergrößern gute Häuser. In Berlin ist das passiert 2 Mal, wo wir sagen, Wartelistenhäuser, von denen ich eben gesprochen habe, kriegen eine extra Etage. Das ist für uns sehr einfach abzuschätzen. Und das zweite ist sogenannte Betreiberverträge, wo wir eben versuchen, unsere Dienstleistung, unsere Marke, unsere Vertriebskraft und damit letzten Endes auch die Veredelungswirkung für ein ganzes Bürogebäude ohne Mietvertrag oder mit einem hybriden Vertrag, sprich kleine Sockelmiete und dann machen wir eine umsatzabhängige Komponente rein, zu bringen. Das haben wir 4-5 Mal in Deutschland gemacht bisher, ist aber auch noch Neuland. Ist auch für viele Vermieter noch eine gewöhnungsbedürftige Diskussion, umso engagierter führen wir sie.
Ja, muss ja auch mal was Neues.
Ja, also es geht passieren. Das alte Modell, auch wegen der Indexmieten, ich glaube bei den Indexmieten, da kriegen wir sicherlich eine Veränderung hin. Auf jeden Fall nach vorne gerichtet. Ich glaube, jeder versteht, auch der Vermieter versteht, dass die alte Regelung so nicht mehr funktioniert. Das Mindestmaß wird eine Kappungsgrenze sein. Ja, aber vielleicht geht man auch in ganz andere Richtung, andere Metriken, die mehr mit Kosten zu tun haben und nicht einfach mit, was immer auf der Welt passiert, erhöht meine Miete. Ja. Runter geht's ja komischerweise nie in der Metrik. Das wird funktionieren, aber ich bin eben auch stark aufgerufen und motiviert, auch im laufenden Vertrag was zu verändern.
Jetzt haben wir vorhin gerade, oder ich habe die Bankentürme in Frankfurt angesprochen. Untervermietung ist ja jetzt auch ein richtiger Markt geworden. Nehmen Sie an diesem Markt teil?
Wir bekommen den Markt ab. Für uns ist es Konkurrenz. Es ist eine ganz erhebliche Konkurrenz, die einfach daran besteht, dass es so viel ist, so schnell verfügbar ist, fertig eingerichtet, voll verkabelt und am Ende sowohl von dem Mietzins als auch von der Laufzeit her hochaggressiv. Also es gibt viele, die sagen ja einfach nur, gib mir irgendwas. Die sind ja nicht da, um daraus einen Profit zu machen, sondern um Deckungsbeitrag zu erspielen. Und dann sagen sie auch natürlich zuerst, ja, bis zum Ende unserer Restlaufzeit, das sind noch 6 Jahre, und wenn man nachhakt, geht 3 auch. Ja, also von daher ist für uns eine Konkurrenz, von der ich natürlich weiß, dass sie vorübergeht irgendwann, wenn die Hauptmietverträge auslaufen, werden die auch verschwinden. Und ich glaube auch, dass es keinen Hauptmietvertrag mehr dieser Art gibt, der nach 2020 unterschrieben wurde. Also müssten wir jetzt in den nächsten 2-3 Jahren eigentlich durch das Dickste durch sein. Aber bisher tut das weh, weil auch die Entscheiderseite auf der Mieterecke dadurch sehr verunsichert wird. Die haben es auch nicht leicht. Ja, also unsere Gespräche heute mit Mietinteressenten dauern ungefähr 4-mal so lange wie vor 2 Jahren.
4-mal locker. So lange?
Was einfach, es gibt ja für
wissen
jemanden...
Wissen die nicht, was sie wollen? Genau. Oder gucken die, wo das Gras vielleicht noch ein bisschen grüner ist? Oder?
Ja, sowohl als auch. Die wissen erstmal nicht, was sie wollen, weil sie wissen nicht genau, was ihre Teams wollen. Die meisten Mitarbeitenden sagen ja, take your time. Es geht mir eigentlich super zu Hause. Die Entscheider sagen häufig, mir fehlt was. Und das ist nicht nur Kontrollgefühl. Das ist ganz häufig auch Innovationsdynamik. Wir sehen das immer wieder, dass die Firmen, die am stärksten innovativ bei uns antreten, die sagen, was wir in 5 Jahren verkaufen, haben wir noch gar nicht. Ja, die sind im Büro mit ihren Teams, weil die sagen, da braucht's Funken, da braucht's Reibung, da braucht's auch Schnelligkeit. Und das geht sehr stark verloren. Andere Firmen, die stärker auf ihrer Basis aufbauen können und einfach sagen, mir geht's um Effizienz, die können auch in vielen Fällen das Remote ganz gut hinkriegen. Also von daher, man merkt bei vielen, aber mir fehlt dieses Kreativitätsthema und dann natürlich Bindung. Also wer heute eine IT-Firma leitet und sieht, wie seine IT-Programmierer arbeiten, sitzen zu Hause in ihrem, jetzt bin ich ganz klischeehaft, in ihrem Gaming-Stuhl.
In der Jogginghose?
Ja, und haben die 2 gebogene Bildschirme vor sich und das Einzige, was sie an die Firma bindet, ist die E-Mail-Adresse. Und die kann man schnell ändern. Das heißt, Bindung in den kritischen Ressourcen entsteht natürlich auch leichter durch Gemeinschaft und durch Teams. Und deswegen, diese beiden Funktionen, Kreativität und Bindung, sind die beiden Haupttreiber, die Entscheider in den Firmen einen Mangel empfinden lassen, wenn es so dahin wabert mit leeren Konzernzentralen und irgendwie kriegen wir schon hin. Ja, aber dann ist die Frage, was genau ist Best Practice? Wie genau macht man es denn? Fängt bei der Lage an, fängt bei der Größe an. Ich sag ja, die Büros werden alle kleiner, die Büros werden alle viel besser, was das Thema Qualität angeht. Und Qualität fächere ich gerne auf in Lage. Lage ist unschlagbar. Aber eben auch in, was wir am Anfang schon hatten, wie sind die Räume konzipiert? Gibt es Zonen, gibt es Rückzugsräume, gibt es aber auch tolle Gemeinschaftsflächen, die sozusagen einladen zu Erlebnissen, die hängen bleiben. Ja. Das sind alles Themen, die kommen werden. Ja, und dann fragen natürlich Makler. Das ist klar, weil viele von den Entscheidern, die heute entscheiden über Büroanmietungen, sind nicht mehr die alten Profis. Also Facility Management oder Real Estate sind natürlich in ganz großen Firmen schon auch dabei. Aber ganz häufig erleben wir jetzt, dass der Geschäftsführer selber oder irgendein Managing Director dieses Thema anpackt, weil er sagt, ich will mein Team wiedersehen. Wo ist hier die Körperspannung? Was machen die eigentlich? Nicht im Sinne von, sind die faul, sondern sind wir im Austausch gut genug? Ich will sie zurücksehen. Und dann sagt er, aber ich habe noch nie im Leben mir über Gewerbemietverträge Gedanken gemacht. Hey, Herr Makler, was ist Best Practice? Und der Makler sagt, Best Practice, das entwickeln wir gerade. Das alles ist im Fluss. Und dann sagt er, oh, das ist nicht die Nachricht, die ich haben wollte. Das dauert schon mal, ne? Dann geht er hin und sagt, aber ich habe gehört, ich kann auch in Frankfurt in eine UBS-Tower reingehen. Da gibt's ja plötzlich auch Etagen für Untermieter. Das ist doch super. Habe ich ja nie geträumt davon, dass man so eine Adresse kriegen kann. Was soll ich davon halten? Dann sagt der Makler, ja, aber musst du so nehmen, wie es ist. Und es ist nur für 3 Jahre. Oder für... Ja, aber der Preis ist doch super. Ja, also man hat so viel Verunsicherungselemente derzeit, dass wir als Berater, wir sind ja tatsächlich sehr stark im Beratungswesen unterwegs, da eben auch viel beitragen kann.
Ich wollte jetzt gerade sagen, während Sie jetzt so sprachen, fiel mir ein, wie viele Studien es dazu gibt, wie viele Beratungsunternehmen, jetzt mal auch unabhängig von ihrem eigenen, die ja alle immer, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und ja eigentlich wissen, wie es geht. Deshalb überrascht mich jetzt dann doch diese große Unsicherheit.
Na gut, es gab natürlich während der Corona-Pandemie erste Welle, gab es das Thema Homeoffice-Begeisterung. Plötzlich war es super produktiv. Ja, da hieß es ja, all die Zeit, die man nicht mehr auf der Straße verbringt oder in der Bahn verbringt, wird mit einem Faktor 1,5 oder so in Produktivität umgemünzt. Hat sich ja bisher verflüchtigt. Am Ende sieht man, es gibt für alles eine Verwendungsmöglichkeit. Und ich bin der Letzte, der sagt, nur im Büro wird gearbeitet. Ich bin eher ein Fan des Mixes. Und dieser Mix muss aber gemanagt werden. Und der Mix muss erstens die Frage beantworten, was will ich vom Büro? Und diese Frage ist halt neu. Weil vor 150 Jahren, als die Büros angefangen haben, waren die halt Pflicht, oder? Das war auch 148 Jahre lang so. Ne? Und da war einfach, steht in meinem Arbeitsvertrag, ich muss einen Schreibtisch kriegen. Das ist halt so. Vorbei. Und das ist, ehrlich gesagt, ein zivilisatorischer Fortschritt. Niemand trauert diesen alten Büro-Dingern hinterher. Aber die Frage ist natürlich fürs Büro eine unbequeme. Weil wenn man 150 Jahre lang als satter Monopolist einfach sich selbst nicht in Frage stellen musste, dann ist es jetzt so eine Fitnesskur, die nötig ist, um zu sagen, okay, ich muss ja irgendwie mal zeigen, dass ich definierte Muskeln habe. Was kann ich denn wirklich beitragen für den Erfolg von Unternehmen? Und das ist die einzige Frage, die mich interessiert. Ich bin nur als Produktivitätsfaktor überhaupt am Markt zu rechtfertigen. Und da müssen wir ja sehr klar sagen, da geht es um Innovation, da geht es um Kreativität. Das muss man runterdeklinieren können in Flächenbedarf, in Flächenausstattung. Und all das muss man, das ist halt, ja, da gibt es noch nicht den Goldstandard. Ich glaube, wir sind da ziemlich nah dran, aber es weiß halt noch nicht jeder.
Ja, ist schwierig. Das ist, da kommen wir auch gleich nochmal zur Nachfrage. Tun sich denn da so, ich sage jetzt mal jetzt wieder klischeehaft, die Startups tun sich damit viel leichter als jetzt so ein etablierter, ja. Also ein etabliertes großes Unternehmen?
Ja, fangen wir mal den Zahlen an. Also erstmal ist es ja ein Faktum leider Gottes, dass der Markt für für Büroanmietungen in den Top 7 in Deutschland jetzt im dritten Jahr -35% zuvor Corona ist. Das heißt, der Markt ist einfach sehr stark zusammengeschnurrt. Und in dem Umfeld tummeln wir uns als Flex. Ja, wir waren immer ein kleiner Fisch. Wir hatten immer irgendwie so, keiner wusste es ganz genau, 5% oder so Marktanteil an dem, was sich bewegt. Und der Marktanteil scheint zu steigen, aber das ist schwacher Trost, wenn man von einem viel kleineren Kuchen ein etwas größeres Stück abschneidet. Und was ist eigentlich jetzt dahinter? Wir sehen, dass die großen Unternehmen, da haben sie schon recht, ganz häufig sagen, wir haben ja eigentlich Flächen. Viel auch im Bestand. Ich glaube, die Eigentümerquote in Deutschland, in deutschen Unternehmen ist zu hoch. Das ist ein Problem. Also wenn ich jetzt mal als Asset Manager eines Unternehmens drüber nachdenke, habe ich zu viel Geld in das Asset Büros investiert. Macht die Menschen natürlich langsamer jetzt. Gleichzeitig sagen sie auch, ja, wir haben natürlich auch mit Betriebsräten und so intensive Diskussionen über die Frage, was wollen wir? Dann wird über Druck gesprochen, dann wird über Return-to-Office-Policies gestritten und so. Ist alles nicht hilfreich, ehrlich gesagt. Eigentlich muss man es schaffen, dass man von der Inhaltlichkeit herkommt. Was will ich für einen Wertbeitrag bekommen? Aus welchen Teams? Welche Teams sind dafür auch besonders bedürftig? Ja, und dann muss ich es attraktiv machen, dass sie auch hinkommen wollen. Unter anderem durch guten Kaffee. Aber nicht nur. So, und dann gehe ich hin und sage, okay, Und das fällt den Startups leichter. Nun sind wir keine besondere Startup-Bude hier. Bei uns sind also die richtigen Startups sind nicht unser Hauptgeschäft, sondern wir sind ganz häufig mit in der Transformation, und die kann positiv wie negativ sein, befindlichen großen Mittelständlern zusammen. Und da ist es tatsächlich so, dass die schon noch schlagkräftig sind, heute aber weniger schlagkräftig als vor 3 Jahren und sehr viel weniger entscheidungsfreudig als chinesische Großkonzerne der Tech-Branche. Das okay. sind meine entschlusskräftigsten Kunden. Die ja? wissen ganz genau, was sie wollen. Also hier und dort.
Plan. Sie,
ja, Wahnsinn. Plan und Informationen. Also wir sind wirklich begeistert teilweise, wie gut vorbereitet dann eine, weiß ich nicht, 35-jährige Expertin sitzt. Die kommt frisch aus Shenzhen und sagt mir ganz genau, wie der deutsche Markt aussieht. Und sagt mir ganz genau, was sie braucht. Ihr Feel-Good-Manager sitzt neben ihr. Die haben die nämlich auch mit klaren Kriterien. Und sagt am Ende, das ist genau, was ich brauche. Und übrigens, das bezahle ich. Und ich brauche noch folgende Umbauten, Nachrüstung von Telefonkabinen und Meetingkabinen und so weiter und so weiter. Und das Ganze machen wir hier zum Start für 2 Jahre. Und danach gehen wir. Was übrigens völlig in Ordnung ist für uns. Aber das betonen die ganz besonders und sagen nur, dass es nachher keinen Streit gibt. Wir sind hier, um was zu bauen. Und wenn es hinreichend groß ist, Recruiting ist ein großes Thema, dann ziehen wir eine eigene Immobilie, und das finde ich total nachvollziehbar. Aber die sind wirklich scharf. Und die sagen halt, wir haben weder Interesse, uns lange umzugucken, noch lange zu binden, noch lange auf Möbel zu warten. Ja, wir wollen direkt loslegen. Wir haben hier mehr als ein Büro zu beleben. Wir haben eine Firma zu bauen. Und das ist ein Spirit, den wir im deutschen Konzern- und Mittelstandsgebiet weniger stark spüren.
Wo kommen noch Ihre potenziellen Mieter her? China hatten wir jetzt.
China
also,
ist riesig.
Wenn wir nicht von Deutschland reden?
Ja, gut, wir haben sehr viele Amerikaner und mittlerweile auch über UK kommt viel. UK ist auch ein ganz spannender Markt, weil alle meine Marktbegleiter in England sagen, London ist voll. Die verstehen gar nicht, warum Deutschland sich so lange bitten lässt, um das Büro wieder zu beleben. Das kann man nicht eins zu eins übertragen, aber es ist schon so, dass von dort sehr viel rüberschwappt nach dem Thema, wir wollen jetzt auch in den großen Markt, denn Deutschland ist nun mal der größte Markt, weit und breit, da wollen wir jetzt auch rein, und da ist Flex dann sicherlich die natürliche Anlaufstelle.
Okay. Wir müssen jetzt noch mal kurz über Ihre Karriere auf jeden Fall reden, weil Transformationen können Sie ja. Weil Sie waren vorher bei Vapiano, das ist auch kometenhafter Aufstieg. Und wenn man da jetzt nochmal die Schlagzeilen liest, die damals so kursierten in diversen Medien, und später gestrauchelt. Ich las auch noch Tchibo, da kommen wir jetzt zum Kaffee. Und Maredo, da kommen wir zu Fleisch. Wie kommt man denn jetzt zur Immobilie?
Alle guten Themen finden Sie abgedeckt.
Ja.
Lustgesteuerte Karriereplanung, oder?
Genau. Sehr gut.
Auf jeden Fall nährwertgesteuert.
Ja,
wo fange ich an? Also es ist die Vapiano-Story ist aus meiner Sicht eine besondere. Ich bin von Kentucky Fried Chicken dahin gegangen, nachdem wir mit KFC aus meiner Sicht eine fantastische Weichenstellung hin zu Wachstum geschafft haben und auch ins Fernsehen durften mit viel, viel Budget. Dachte ich, das nächste große Ding ist doch wohl Vapiano. Vapiano halte ich auch nach wie vor für eine geniale Konzeption, vielleicht ein bisschen zu personalintensiv, weil man ja alles selber machen muss dort. Ne? Bis auf Brot und Kekse wurde alles im Haus gemacht. Aber die Qualität, dieses frische Thema, das war fantastisch. Dann ist es aber leider, es war eine Mischung aus bisschen übersteuerter Börsengang-Fantasie und dann auch der Corona-Geschichte. Ist die Firma als Markeninhaberin bankrott gegangen, nicht die Franchisees. Es gibt ja heute noch, ich weiß nicht, wie viele, ehrlich gesagt, aber es gibt sicherlich noch einige Dutzend sehr profitabler Vapianos. Und das freut mich, weil ich glaube, das war immer auf der Basis der einzelnen Restaurants ein sehr, sehr intelligentes Spiel, was aber gelebt hat von sehr, sehr guten Restaurantleitern. Und die besten Restaurantleiter sind Unternehmer, also die Franchise-Partner waren immer die am besten geführten. Und das kann man sich auch leicht erklären. Die Teams waren im Durchschnitt, ich will jetzt nichts ganz Falsches sagen, in meiner Erinnerung zwischen 70 und 80 Personen starke Teams in großen Restaurants. Und da war die Fluktuation ein bisschen höher. Und wenn da die Fluktuation heißt, dass man an der Pasta-Station jeden Monat 3 neue anlernen muss, dann hat man natürlich ein Riesenproblem, weil die Kunden lange warten. Ich habe selber an der Pasta-Station gekocht und ich war zwar bestimmt nicht überbegabt, aber dafür doppelt motiviert. Und es hat mich Wochen gekostet, dass ich auf zwei Woks parallel kochen konnte. Das ist schon komplexer, als man denkt. Aber wenn man zwei Woks vor sich hat und nur einen anmacht, komisch, dass die Schlange lange ist. Ja, aber das erlebt.
Das heißt, Sie haben da wirklich sich selber in das System, also alle Aufgaben mal gemacht, oder?
Ich bin sogar 2 Monate lang in Essen, in dem damaligen Trainingsrestaurant ausgebildet worden. Und nachher noch in ein paar anderen. Die Pizza habe ich in Leipzig gemacht zum Beispiel. Und bei Pizza muss man zugeben, hat man keine Chance. Das ist ein reines Erfahrungsspiel. Die Profis sind unschlagbar. Man ist eigentlich immer im Weg. Bei Pasta kann man schon mithalten, aber wochenlanges Lernen. Und wenn ich das vergleiche mit der klassischen Systemgastronomie, und da ist der Goldstandard, was Prozesse angeht, nicht unbedingt was Essen angeht, McDonald's, da braucht es halt nur 2 Stunden, bis jemand als Schüler produktiv ist, als Patty Flipper. Ja. Ja, das kann jeder. Ja. Ne? Aber das ist eigentlich genial. Vapiano ist echt mehr Küche, echt mehr Verständnis für Frische und Handwerk und jede Menge Komplexität. Irgendwie 23 verschiedene Gerichte muss man im Kopf haben. Toughes Zeugs, hat riesen Spaß gemacht. Ich habe es sehr bedauert, dass es am Ende auch in der Presse so, da war ich dann schon weg, schlecht weggekommen ist. Ich glaube, das Produkt selber ist mit großem Expansionspotenzial.
Okay. Wollen Sie vielleicht noch was zum Kaffee sagen, Tchibo?
Ja, bei Tchibo habe ich angefangen. Ich war mal Berater ein paar Jahre. Und mein erster Klient war Tchibo, als sie Edusho gekauft haben. Und da waren wir in Bremen und haben sozusagen Edusho integriert, was natürlich die Bremer eher als Abwickeln verstanden wissen wollten. Das war eine interessante Zeit. Aber das hat dann dazu geführt, dass im Filialgeschäft, aber auch in den Supermärkten Tchibo schon ganz klar die Nummer 1 geworden ist. Das hat viel Sinn gemacht, war eine Zeit des sehr starken Wachstums. Ich habe nachher, Jahre später dann, meinem ersten Klienten auch, habe ich dann den Ruf erhört und dann sind wir da hingegangen und wir hatten 1000 Filialen in Deutschland. Also es war sehr einfach, unter jedem Kirchturm war eine Tchibo-Filiale in Deutschland. Ja, das war super einfach auch zu finden immer. Und und da habe ich dann als Außendienster irgendwo im Fränkischen und Thüringischen gearbeitet zuerst. Und da kam zur Eröffnung von Filialen noch die Pfarrer und Pastoren beider Konfessionen. Das war noch was, ja. Und das war aber natürlich bevor die ganz große E-Commerce-Geschichte und vor allen Dingen auch die ganz große Non-Food-Konkurrenz über Lidl, Aldi und Konsorten so stark Platz gegriffen hat. Ne? Aber nein, das Thema Kaffee hat seitdem mich nicht verlassen, weil Kaffee als Sympathieträger, ob man es trinkt oder nicht, alle riechen es gerne. Und das Zelebrieren des Kaffees, insbesondere wenn eine Siebträgermaschine und ein daran spaßhabender Barista im Spiel sind, ist nicht zu toppen. Das ist für mich ein großes Lebensthema.
Ja, kochen auch?
Kochen, nein. Ich habe natürlich viel gelernt, aber ich koche wirklich sehr, sehr selten.
Aus Zeitgründen oder weil es einfach nicht so Ihr Ding ist?
Ich würde natürlich Zeit gerne vorschützen, aber eigentlich habe ich, ich esse sehr viel passionierter, als ich koche. Aber ich muss zugeben, die Kochschule bei Vapiano war das ja sehr intensiv, bis hin zur Vorbereitungsküche, hat mir viel beigebracht, auch für den Genuss, wenn man sieht es besser. Damals hat mein Ausbilder bei Vapiano gesagt, ich will dir beibringen, dass du das Essen nur mit den Augen bewerten kannst. Und das ist natürlich die große Kunst. Also die Konsistenz, die Farbe, denken Sie an die Bolognese. Wenn die Bolognese so rot ist, dann war es keine Bolognese, sondern es ist Tomatensauce mit ein bisschen Hack. Eigentlich gehört es natürlich mit Bratenansatz, braun, kraftvoll, Röstaromen. Und das kann man alles sehen. Aber ich gebe zu, ich war natürlich dort nicht so konsequent. Ich hatte damals ja auch noch in Amerika ein paar Filialen, bin viel gereist. Und wenn man viel reist, dann ist man sehr oft müde. Und wenn man müde ist, sind die Abwehrkräfte gegen verlockende Angebote nicht so hoch. Und das resultiert in 5 Kilo mehr Gewicht.
So, bevor wir jetzt hier mal im Haus den Kaffee nochmal auf der Dachterrasse testen, möchte ich von Ihnen gerne zum Abschluss nochmal hören, schauen Sie doch mal so ein bisschen auf das Jahr und schauen Sie mal voraus auf das nächste Jahr, Design Offices. Welche Schlagzeile würden Sie gern lesen? Was würden Sie gern verkünden?
Ob es eine Schlagzeile sein muss oder nur ein interner Vermerk, sei dahingestellt. Ich würde gerne lesen, dass wir es geschafft haben, unsere Mietverträge auf ein nachhaltig sinnvolles Niveau umzustellen. Das heißt, die Indexierung zum Teil zurückzudrehen und für die Zukunft zu verhindern. Ganz wichtig, da sehe ich auch eine Vorreiterrolle von uns. Und das Zweite muss sein, dass wir es unterstützt haben, alleine können wir das nicht, dass sich die Firmen wieder klarer auf ein Beuteschema Office einschießt, dass sie wieder wissen, das Office hat Gesicht, ich weiß, wonach ich suche und das kann man überall finden, am einfachsten bei Design Office.
Dr. Joachim Kripp, vielen Dank für die spannenden Einblicke und für das sehr unterhaltsame Gespräch.
Herzlich gerne, ich freue mich auf die Dachterrasse.
Ich mich auch, auf den Kaffee.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.